Wir sind mitten im Genesis-Projekt hier. Den Pfeil sieht man gerade noch. Da sind wir heute. Der Fluch breitet sich aus, sodass ihr ein bisschen Orientierung habt. Das hängt auch immer draußen am schwarzen Brett. Einen anderen Hinweis möchte ich noch kurz geben. Ich hatte ja mal in Aussicht gestellt, dass wer möchte, also vor allem im Hinblick auch auf Hauskreise, die vielleicht mit dem so ein bisschen synchron sein wollen mit den Genesis-Texten, wer möchte, wer die Predigten in PowerPoint und oder Word-Dateien zugeschickt haben möchte, regelmäßig, es gab schon ein paar Anfragen diesbezüglich, der möge sich doch einfach bitte hinten in eine Liste, wie könnte es anders sein, eintragen, dann werde ich dafür sorgen oder versuche dafür zu sorgen, dass er zeitnah jeweils das Material zur Verfügung gestellt kriegt. Okay? Gut, also wir beschäftigen uns heute mit einem Abschnitt der Bibel, der viele Fragen aufwirft. Und wie war es letzte Woche? Es gibt eine gute Nachricht? Nein, doch, so rum war es. Ne? Weil es eine schlechte. Ich fange heute mal mit der schlechten an. So viele Fragen, ne? Woher hat Kain seine Frau zum Beispiel? Wer sind die Gottessöhne? Die Riesen zeugen mit den Töchtern der Menschen. Die schlechte Nachricht ist, ich werde euch diese Fragen heute nicht beantworten. Der Grund ist, ich kenne die Antwort nicht. Die Ruth hätte es vielleicht gemacht, die wäre eigentlich hier heute Morgen. Da müsste sie fragen nachher. Ich kann es nicht, aber es geht mir gut damit. Ich komme damit komplett klar und ich rate euch auch zur fröhlichen Gelassenheit der Kinder Gottes. Wir dürfen solche Fragen alle mal in Gottes Reich nachher stellen und ich freue mich drauf. Ich halte es ein bisschen mit dem Mark Twain. Der Mark Twain soll gesagt haben, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade die Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Und in diesem Sinne kommt die gute Nachricht, es steckt auch einiges drin, was ich glaube zu verstehen heute Morgen und wo ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir es alle verstehen. Und in dem Sinne wollen wir uns heute Morgen vielleicht auch in eine heilige Unruhe durchs Wort Gottes versetzen lassen. 1. Mose 4, 1 bis 8, ich fange mal an. Und Adam erkannte seine Frau Eva. Und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes und auch Abel brachte sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Schuld ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird's mir gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not jenseits von Eden gegen Osten. Da ist natürlich schon mal gleich wieder eine Frage, die sich auftut. Warum haben der Kain und der Abel Opfer gebracht überhaupt? Kann man sich ja fragen. Es könnte sein, dass Gott einfach das mündlich angeordnet hat und es ist uns nicht überliefert. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass die Männer einfach aus eigenem Antrieb das gemacht haben. Vielleicht haben ihnen ja ihre Eltern erzählt, was passiert ist. Ja, und das, vielleicht haben sie es ihnen auch verschwiegen. Das wissen wir nicht. Aber eins wissen wir sicher, der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Und ich habe letzte Woche, als ich mir so klar war, ich bin für die Predigt am Morgen zuständig, da hatte ich zufällig ein paar junge Männer im Haus. Und dann habe ich die gefragt, was würdet ihr gerne beantwortet haben von der Predigt am nächsten Sonntag? Und dann hat einer ganz kurz überlegt und hat gesagt, ja, ich habe was. Ich wüsste gerne, woran es lag, dass Gott Kains Opfer ablehnte und das von Abel wertschätzte. Ich war sehr erleichtert über diese Frage, ich hatte schon anderes befürchtet. Aber da hat er den Nagel auf den Kopf getroffen, finde ich. Das ist doch wirklich die entscheidende, die alles entscheidende Frage. Und ich glaube sogar, um diese Frage herum hat die Bibel diese Erzählung gestrickt. Also das ist genau die Frage, um die es geht. Deshalb wird uns die erzählt. Und ich glaube, dafür gibt es auch eine relativ klare Antwort. Und um die geht es heute Morgen. Und wenn wir immer grundsätzlich, wenn wir uns überlegen, wie muss ich ein Bibelwort verstehen, gerade im Alten Testament, dann ist ganz wichtig, was gucken wir? Wir gucken, wie die Bibel selber an anderer Stelle über dieses Wort spricht. Das ist ganz oft so, dass ein Bibelwort nicht isoliert dasteht, sondern dass besonders im Neuen Testament wird es aufgegriffen. Ganz oft von Jesus oder von Paulus oder von einem anderen Autor der Briefe. Wir schauen mal, was wir da finden. Ja? Es ist gar nicht so wahnsinnig viel. Es sind 4 Stellen, die ich euch mitgebracht habe und die wir ganz kurz anschauen wollen. Das erste lesen wir gar nicht. Da spricht Jesus von Abel und indirekt auch von dem Kain, denn er sagt, wer unschuldiges Blut von Gerechten vergießt, so wie der Abel ein Gerechter war, der wird das Gericht Gottes erleiden. Also ist auch eine Aussage über Kain. Abel wird aber ganz klar als Gerechter von Jesus dargestellt. Zweiter Vers ist Hebräer 11, ganz wichtig, kennen wir die Galerie der Glaubenshelden, hatte ich auch in der Einführung zu Genesis gesagt, da ist über die Hälfte, weit über die Hälfte derer, die da vorkommen, sind aus der Genesis. Also ganz wichtiges Kapitel für uns und da steht, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Durch den Glauben wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Glauben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Und dann gibt es noch 2 Stellen über den Kain. Die erste steht im 1. Johannesbrief. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen, nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Und dann noch im Judasbrief, ihr Lieben, ja, das lese ich jetzt vielleicht auch nicht alles, da gebe ich euch mal mit auf den Weg, lest mal den Judasbrief komplett, das ist nicht hart, das ist ein Kapitel. Und da geht es eigentlich, streng genommen, um den Kain. Und der Kain steht als Beispiel für Menschen, die auch in der Gemeinde Eingang finden, die sich aber nur um sich selber drehen, selbstsüchtig leben. Und ihr müsst mal schauen, welche harte Worte der Judasbrief verwendet, was Gott über die für ein Gericht ausspricht. Lest das mal. Und er sagt, das ist der Weg Kains, den sie gehen. Und warnt uns natürlich, dass wir diesen Weg nicht gehen sollen. Also, wir lesen von dem Abel, dem Gerechten, und von dem wird bescheinigt, dass er im Glauben gelebt hat. Das heißt, er hat Gott als reales Gegenüber ernst genommen. Und wir lesen von dem Kain, der als böse bezeichnet wird, der nach seinen eigenen Begierden und Vorstellungen gelebt hat und ein Vorbild ist für die Menschen, die entsprechend einem Gericht entgegengehen werden. Es scheint also einiges auf dem Spiel zu stehen, weiter nicht. Das ist so grundlegend. Und um es kurz zu machen, der Kain und der Abel, ist für uns ein Bild für eine der zentralen Botschaften, wenn nicht die zentrale Botschaft der Bibel, nämlich das Bild von dem fleischlichen Menschen, das kommt ganz oft in den Paulusbriefen, dieses Bild nachher, von dem Menschen, der fleischlich ist und von dem Menschen, der geistlich ist. Der Mensch, der getrennt von Gott in seiner Sünde lebt und dort auch verharren will, und der Mensch, der sich Gott zuwendet und von ihm begnadigt und gerecht gesprochen wird. Und so müssen wir auch Gottes Reaktion auf diese Opfer verstehen. Es hat, glaube ich, ganz sicher nichts damit zu tun, dass bei einem Opfer Blut fließen muss. Ich glaube nicht, dass das die Antwort auf diese Frage ist. Warum hat Gott das eine Opfer verworfen und das andere wertgeschätzt? Es hat auch nichts damit zu tun, dass Gott eine Gemüseallergie hat oder irgend sowas. Sondern die Frage ist, welche Herzenshaltung steckt bei dem Menschen darin hinter. Und bei dem Kain kann man schon so ein bisschen ablesen. Der wollte offenbar eher, ich sag mal, wenn es eine Anordnung Gottes war, wollte er halt eine Pflicht erfüllen. Oder er scheint ja ein bisschen ein eifersüchtiger Charakter zu sein, er wollte seinen Bruder übertreffen oder ihm zumindest nicht nachstehen. Das ist ja bei Brüdern manchmal so, gell? Von dem Abel wissen wir nicht viel, leider, aber offenbar war ihm tatsächlich etwas daran gelegen, Gottes Wohlgefallen zu erringen. Jetzt fragt euch doch mal, wie ist das, wenn ihr jemand ein Geschenk macht? Ich habe gerade eben das Vergnügen gehabt, meine Frau hatte ja Geburtstag und dem Empfänger gefällt das Geschenk nicht so gut. Wie reagierst du? Also mir macht das zu schaffen. Ich mache mir dann Gedanken, wie kann ich diese Scharte auswetzen? Ja, was kann man stattdessen tun? Jemand, der dir was bedeutet, natürlich nicht, wenn du jetzt irgendwo auf eine Party halt ein Geburtstagsgeschenk mitbringst, so wie man das so macht. Was macht der Kain? Da ergrimmte Kain und senkte seinen Blick. Warum passt dir mein Geschenk nicht? Was passt dir nicht? Ich frage dich, welche Herzenshaltung spürst du da? Was sagt Gott? Warum ergrimmst du? Warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so. Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Mein eigenes Hebräisch ist furchtbar lang her. Ich habe aber nachgeschaut, das Wort, das hier verwendet wird, fromm, sagt ja der Luther, ist tatsächlich im Hebräischen ein Wort, gibt es also wieder mal ganze Wortfamilien, wie das so oft ist. Und das ist an der Stelle tatsächlich ein Wort, wo es hauptsächlich um das richtige Handeln geht. Und etwas konkordantere oder texttreuere Übersetzungen, wie die Elberfelder zum Beispiel oder der Schlachter, die sagen da auch was anderes. Ich habe nachgeschaut, wenn du Gutes tust, steht da tatsächlich, wenn du Gutes tust, darfst du dein Haupt erheben, sagt der Schlachter zum Beispiel. So, und die Botschaft ist doch irgendwie klar. Kain kann Gott nicht in die Augen sehen, weil er genau weiß, dass er Dreck am Stecken hat. Er ist im Unrecht, er lebt nicht, wie Gottes gefällt. Es geht ihm auch gar nicht wirklich darum, Gott eine Freude zu machen. Das war gar nicht das Wichtige bei dem Opfer. Offenbar kann man an der Reaktion ablesen. Es geht ihm eigentlich nur um sich selber. Und interessanterweise sieht man das ja auch in der Reaktion, als Gott ihm dann, nachdem er den Abel ermordet hat, die Strafe ausspricht. Beim Luther steht, meine Schuld ist zu schwer, aber auch da kann man nachschauen. Eigentlich steht da, meine Strafe ist zu schwer. Also er sagt eigentlich nicht, oh Herr, ich habe gesündigt, schwer gesündigt, vergib mir. Auch diese Sätze lesen wir oft in der Bibel. Wir denken an den David zum Beispiel, sondern er sagt, meine Strafe ist zu hart. Das ist unfair. Ja. Jetzt geht es mir an den Kragen. Und daraufhin, die Logik passt ja auch daraufhin, mildert Gott ja sozusagen seine Strafe auch ab und macht ihm ein Keinsmal an die Stirn. Auch darüber dürft ihr mich nichts Genaueres fragen. Ich nehme es einfach, wir nehmen das so hin. Auf jeden Fall kann man auch daran die Herzenshaltung von dem Kain ein bisschen erkennen. Und noch kurz bevor Kain seinen Bruder erschlägt, sagt Gott was zu ihm, ist interessant, die Sünde lauert vor deiner Tür, du aber herrsche über sie. Und dann geht Kain hin, erschlägt seinen Bruder, logisch. Ne? Ihr Lieben, Gottes Botschaft ist so klar und eindringlich hier. Herrsche über die Sünde, sonst herrscht sie über dich. Heute Morgen in der Losung, das fällt mir nur gerade ein, da war ja auch dieser Vers, gehe hinfort, gehe weg, sagt Jesus sogar, geh weg und sündige nicht mehr zu der Frau. Herrsche über die Sünde, sonst herrscht sie über dich. Wer sich dafür entscheidet, gegen Gottes Anordnung zu handeln oder meint, er könne auf Gott verzichten, wer nicht Gutes tut, bei dem will die Sünde wohnen. Die Sünde weiß schon, wo es sich lohnt, ein Nest zu bauen. Also wir müssen tatsächlich eine Entscheidung treffen. Geht das überhaupt? Kann ich das entscheiden? Offenbar ja, denn erstens, Gott ordnet es dem Kain gegenüber an. Ich glaube nicht, dass Gott etwas sagt, was von vornherein nicht erfüllbar ist. Zweitens, am Abel sehen wir ja, dass es offenbar irgendwie geht. Ja, wie denn jetzt? Bin ich jetzt fleischlich, bin ich geistlich, was muss ich denn machen? Und um das rauszufinden, welches Geisteskind du bist, hat Gott eine interessante Idee gehabt, die greift dann später, das ist ja das Spannende, dass Gottes Offenbarung sich immer ein Stück weit entfaltet, und dann später wieder ein Stück weit. Und dann gibt Gott später durch den Mose das Gesetz. Und an dem Gesetz sollst du, das sollst du versuchen einzuhalten. Und daran kannst du dann erkennen, wie es um dich bestellt ist. Und wenn du ehrlich bist, wirst du feststellen, hoppla, ich bin ja gar nicht geistlich gesinnt. Selbst der reiche Jüngling, der sein Leben lang das Gesetz gehalten hat und Jesus hat ihm nicht widersprochen, stellt mit einem Mal fest, er ist völlig am Kern der Sache vorbeigegangen. Er kann es gar nicht erfüllen. Und Paulus, das ist ja der Profi schlechthin, oder? Was sagt der Paulus? Römer 7, so finde ich nun das Gesetz. Auch ein Gesetz, mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an, denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib des Todes? Ja, wie willst du das schaffen? Dank sei Gott! Durch Jesus Christus, unseren Herrn, so diene ich nun mit dem Verstand dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Ein geistlicher Mensch bist du nicht von Geburt, ein fleischlicher schon. Es braucht einen Wechsel, einen Herrschaftswechsel. Und dafür kam Jesus, hat die Macht der Sünde gebrochen und dir angeboten, dass er dein Herr sein will. Was für eine Chance. Und die hatten der Kain und der Abel ja damals eigentlich noch nicht. Gell? Und trotzdem sagt der Hebräerbrief, der Abel war ein Gerechter. Und er hat geglaubt, und Hebräerbrief selber sagt ja, dass der Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das heißt, die Menschen des alten Bundes hier und da haben sehr wohl gespürt und gewusst, Da ist etwas zerbrochen. Es hat ihnen ja auch, wenn es Adam und Eva nicht verschwiegen haben, und die sind ja alle alt geworden, wurde das ja auch lang überliefert, da war denn schon klar, irgendwas ist zerbrochen und es liegt nicht in meiner Macht, das wiederherzustellen. Und das haben sie durch Gebet, durch Opfer Gott gegenüber zum Ausdruck gebracht. Und Gott hat sie gerecht gesprochen, weil er ihr Herz gesehen hat. Oder aber, wie der Kain, sie blieben alleine. Sie blieben bei sich, ohne Chance. Dann hast du keine Chance, über die Sünde zu herrschen. Keine Chance. Wichtig, Paulus dient mit dem Verstand dem Gesetz Gottes. Was heißt das? Ich glaube, es heißt, es geht um eine bewusste Entscheidung. Es geht um eine bewusste Entscheidung. Wir haben heute von einigen Fragen jetzt gesprochen, die wir an Gott haben können. Hier hat Gott an uns eine Frage. Du hast die Wahl heute Morgen. Willst du ein fleischlicher Mensch sein wie Kain, nur auf das eigene bedacht? Das kann sein Reichtum, das kann sein Anerkennung, das kann sein Vergnügen. Spürst du, dass du deinen Blick senkst, wenn Gottes Wort dich trifft? Trifft übrigens auch eine Sache, die man in der Öffentlichkeit auch jederzeit erleben kann. Also unsere Medien, die Politik, die Gesellschaft, alles sehr romantisch, wenn es zum Beispiel um den Islam oder so geht. Wenn aber das Wort Gottes irgendwo gesagt wird, Stichwort Homosexualität, Abtreibung, merkt ihr, wie man ergrimmt und wie man das von sich weist, wie der Blick da gesenkt wird? Wohin will ich gehören? Wohin willst du gehören? Kain war von Gott verworfen, unstet, flüchtig. Er musste in Angst leben, dass er irgendwo in der nächsten Ecke überfallen und umgebracht wird. Und wir müssen davon ausgehen, wenn wir mal den Judasbrief ganz durchlesen, dass er auch seine Ewigkeit genauso verbringen muss, wie er gelebt hat, alleine, auf sich gestellt, ohne Gott. Muss schlimm sein. Das muss schlimm sein. Oder willst du sein wie der Abel? Der Abel hatte ja keine Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Der Kain hat eine Stadt gebaut. Steht nachher noch drin, das überspringen wir. Der Abel konnte keine Stadt mehr bauen. Der ist vielleicht in einer kalten Nacht unter Schmerzen verblutet, war sicher kein schönes Ende. Aber er wusste, Gott ist da, Gott sieht mich und Gott hat mich gerecht gesprochen. Und die Bibel bescheinigt ihm, dass sein Leben auch nach seinem Tod noch spricht. Das ist der Unterschied. Willst du den Abel mal treffen? Dann entscheide dich dafür, ein geistlicher Mensch zu sein. Der Paulus sagt, es braucht den Verstand. Es braucht eine Entscheidung. Lass dir deine Sünden vergeben und schließe einen Bund mit Jesus. Jetzt würde ich die Täuflinge gerne ansprechen, aber die kommen ja erst im zweiten Gottesdienst. Wir lesen deshalb einfach ausgegangen, was der Paulus in dem Kontext noch sagt im Römer 6, das ist also ein Kapitel davor, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Oder sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod? Und dann habe ich euch fett gedruckt, dass wir nicht alles lesen müssen. Wir sollen in einem neuen Leben wandeln und hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Denkt immer an die Anweisung Gottes an den Kain, über die Sünde zu herrschen. So lasst nun die Sünde nicht herrschen, sagt der Paulus. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, aber nur dann, wenn das passiert ist, was da vorher steht, diese Taufe in den neuen Menschen hinein, wenn du den neuen Menschen angenommen hast, wenn du die Entscheidung getroffen hast für Jesus, dann stellt er sich zu dir und dann ist das tatsächlich möglich, wozu du sonst keine Chance hast. Die Sünde wird nicht herrschen über euch. Ja, wir lassen jetzt einige Verse aus, es kommt noch eine kleine Passage, wo dann allerhand noch über den Kain erzählt wird. Und dann kommt noch der Lamech, den brauche ich gleich zum Schlussfazit nochmal. Der hat zwei Frauen dann, das wurde also damals dann irgendwie, war das offenbar was Neues. Und der hat gesagt, merkt euch, was ich sage, einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. So, das ist so diese Potenzierung der Gewalt, dem übrigens dann das Gesetz später einen Einhalt geboten hat, indem es dann hieß, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir denken immer, das ist sehr rückschrittlich, das war sehr fortschrittlich damals. Gell? Also nicht diese maßlose Rache, wie der Lamech sie da angekündigt hat. So, das ist der Lamech, aber jetzt springen wir gleich in Kapitel 5. Ein spannendes Kapitel. Da werden jetzt alle aufgezählt, nacheinander. Jetzt fehlt uns leider die Zeit, das alles durchzulesen, aber macht es mal. Ich behaupte, das ist eines der spannendsten Kapitel der Bibel. Die meisten überspringen das. Gell? Aber wenn man das mal so richtig durchliest, und Adam war 130 und zeugte und starb nach 1000 Jahren, und dann hat der, den er gezeugt hat, genau das Gleiche gemacht, gelebt, bis zu 1000 Jahre, gestorben. Erschütternd, als ich das gelesen habe. Geht es euch auch so? Ist das nicht irgendwie erschütternd? Ich finde, das ist so aussagekräftig, dieses Kapitel. Man kann sich jetzt natürlich fragen, warum wurden die so alt? Auch so eine Frage, da will ich jetzt ex cathedra keine Spekulationen drüber anstellen. Natürlich gibt es da Ideen dazu. Aber eine Sache, glaube ich, war wichtig, dass die so alt geworden sind, weil damals wurde ja wahrscheinlich noch nicht geschrieben. Das heißt, es war schon wichtig, dass die alt wurden, und um über die Generationen die Botschaft zu erhalten, das, was da geschehen ist. Und interessanter ist die Frage, warum sagt Gott am Ende dann, dass die Lebenszeit nur noch 120 betragen soll? Das ist ja eigentlich die entscheidende Frage, warum das so war. Und dieses Kapitel zeigt die ganze Tragik einer Menschheit ohne Gott. Das ist Menschheitsgeschichte, liebe Leute, von fast 2000 Jahren. Also von Christi Geburt bis heute. Und es gibt nichts zu berichten. Nichts. Offenbar. Nichts von Bedeutung. Eine Kultur der Sinnlosigkeit und des Sterbens. Ein Hauch, sagt die Bibel. Und die Bibel berichtet das so nüchtern und so trocken. Und für Gott muss das aber eine wahnsinnige Enttäuschung gewesen sein. Und nächste Woche werden wir sehen, welchen Entschluss er daraufhin gefasst hat. Die Bibelleser wissen es natürlich schon. Wie geht es uns, wenn wir in unsere Welt reingucken, Nachrichten schauen, Zeitung lesen? Denken wir auch manchmal, furchtbar, diese Sinnlosigkeit, diese Gewalt, dieses Leben, Zeugen, Sterben. Die Debo hat ja letzte Woche über die Sünde gesprochen. Sie hat nicht mehr gesprochen über die Strafe, die Gott daraufhin ausgesprochen hat. Was war die Strafe für die Frau? Der Mann wird über dich herrschen. Gell? Strafe für den Mann, der Acker wird seine Früchte nicht mehr bringen. Und schaut mal in unsere Welt, wie wir seither verzweifelt, verbissen bemüht sind, diese Folgen des Sündenfalls zu beseitigen und wieder ins Paradies zu kommen. Die Gleichberechtigung der Frau, was ist das für ein Thema jetzt wieder in diesen Tagen? Wir gehen auf die Straße und demonstrieren für eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Alle Bemühungen sind gut, und die Politik, ich will nicht auf die Politik schimpfen, die Politik muss das tun, die Politik ist dazu gerufen, die Folgen des Sündenfalls abzumildern, ist ihre Aufgabe, ja. Aber es zäumt das Pferd natürlich von hinten auf. Denn wir kommen nicht mehr ins Paradies, da steht jemand davor mit einem feurigen Schwert. Und der Vorwurf geht, wenn, dann an unsere Kirchen, an uns, dass wir nicht mehr klar sagen, was eigentlich, also die Kirche darf sich in der Sache nicht hinter die Politik stellen, sondern muss sagen, liebe Leute, wir müssen Buße tun. Das, was ich vorher gesagt habe, es geht nur über einen neuen Menschen. Ja, lasst euch nicht täuschen, der Weg zurück ins Paradies ist versperrt, und doch, und das will ich jetzt nicht zum Ende nicht verheimlichen, in dieser ganzen dunklen Menschheitsgeschichte wächst eine Blume, habt ihr sie gesehen? Eine kleine Blume, ganz versteckt. Der Henoch. Und von dem heißt es, und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Da war einer, den hat die Erzählung von dem, was geschehen ist, irgendwie ins Nachdenken gebracht. Vielleicht hat das noch von Adam, seinem Ur-Ur, vielleicht hat es von ihm noch persönlich gehört. Ich habe nachgerechnet, der Adam war zur Geburt Henoch gerade mal schlappe 622 Jahre alt. Wir würden heute sagen, ein Best-Ager. Also der hat vielleicht dem Henoch selber noch berichtet. Und der Henoch, wir wissen es nicht wie, aber er wurde ein Gerechter. Und er hat es auch in die Aufzählung der Glaubenshelden geschafft, direkt hinter dem Abel. Manchmal geht Gott erstaunliche Wege. Er pflückt diese Blume nach relativ kurzer Zeit. Wir sagen, ja, warum? Warum gerade den? Lass den noch leben. Lass ihn noch Kinder zeugen. Lass ihn Menschen bekehren. Gott pflückt diese Blume. Ich habe das einmal erlebt. Ich war in Kanada einige Monate, tolle Menschen kennengelernt dort in der Gemeinde. Und der beeindruckendste, mit Abstand beeindruckendste, war ein Doktorand der Informatik. Dort ganz jung verheiratet, brennend für Jesus. Er hat nur für Jesus gelebt. Eines Sonntags fahren sie zum Gottesdienst, 100 Kilometer zum Gottesdienst, jeden Sonntag. Zu viert auf der Rückfahrt sitzt er auf dem Rücksitz, seine Bibel aufgeschlagen, bereitet sich auf die Bibelstunde am Nachmittag vor. Das Auto kommt ins Schleudern, überschlägt sich, alle steigen aus, unversehrt. Er sitzt tot auf dem Rücksitz. Als ich das damals gehört habe, war ich schon wieder in Deutschland zurück, habe sofort meine Sachen gepackt, mitten in den Prüfungsvorbereitungen, fliege nach Kanada, versuche mit den Brüdern zu trauern. Ich habe noch nie so einen Schmerz erlebt und gleichzeitig so ein Vertrauen, dass Gott keine Fehler macht. Ja, Gott macht das manchmal. Manchmal pflückt Gott sich eine solche Blume. Wir dürfen nicht vergessen, Gott hat den Menschen für sich als Gegenüber geschaffen. Und wie enttäuscht war Gott von den Menschen dieser Zeit damals. Er hat sich diese Blume gepflückt. Ich möchte schließen mit einem Bibelwort, das jetzt hier nicht mehr steht. Ich lese es euch vor. Sprüche 15. Das ist ein kurzer alttestamentlicher, und bei den Sprüchen sagen wir ja manchmal, ja, wie sind die denn in die Bibel gerutscht? Aber ja, da sind Perlen drin auch. Und da steht in Sprüche 15 ein Satz, der gottlosen Opfer ist dem Herrn ein Gräuel. Aber das Gebet der Frommen ist ihm wohlgefällig. Und ich glaube, das fasst das wunderbar zusammen, das Thema Kain und Abel. Und ich frage dich zum Schluss, willst du ein Kain sein oder ein Abel? Ein fleischlicher Mensch oder ein geistlicher, darüber haben wir schon gesprochen. Und jetzt nochmal, möchtest du ein Lamech sein, der in seinem Testament verfügt, dass er 77-fach gerecht werden will? Oder ein Henoch, der mit Gott lebte und den Gott einfach zu sich nahm? Das ist die entscheidende Frage. Da hat der junge Mann eingangs wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Woher Kain seine Frau hatte, ist wurscht. Also relativ wurscht. Aber auf diese Frage, willst du ein Kain sein oder ein Abel, willst du ein Lamech sein oder ein Henoch, kannst nur du eine Antwort geben. Vielleicht ist heute Morgen ein guter Zeitpunkt. Gott segne dich.